Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Vera Schneevogt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind in einer schwierigen Situation, denn der letzte PC-Hersteller Europas, das PC-Werk in Augsburg von Fujitsu, soll Ende 2020 geschlossen werden. Sie verlassen das Unternehmen Ende März. Jetzt hatte ich eigentlich schon mit einer Absage von Ihnen gerechnet. Umso schöner, dass Sie dennoch zugesagt haben.
Ja, ist natürlich keine sehr leichte Situation, aber ich versuche mich immer an Zusagen zu halten. Also es gehört ja mit dazu, dass man einer sich ständig wandelnden und auch schwieriger werdenden Welt, insbesondere im globalen Umfeld, auch solche Situationen meistern, aber auch kommentieren sollte.
Und dennoch stellt sich gleichzeitig die Frage, in so einer Situation bräuchten die 1800 Mitarbeiter, die gerade um ihre Jobs bangen und die Verhandlungen laufen, bräuchten die nicht umso mehr ihre starke Führung?
Das ist natürlich eine Frage, die ich mir auch sehr lange gestellt habe und das Unternehmen sich genauso. Ich habe ja zwei Rollen gehabt, einmal eine Geschäftsführungsrolle und auch noch die Leitung eben dieses Bereiches Produktion, Entwicklung und Logistik. Was man immer machen sollte als Manager, ist, sich darauf vorzubereiten, dass man ersetzbar ist. Das ist ja ganz normal. Also das heißt, mein Team sind diejenigen, die tatsächlich diese Rolle jetzt einnehmen, und wir haben das auch lange vorbereitet, und ich habe auch jemanden ausgesucht, wo ich glaube, dass der mit der Verbundenheit zu Augsburg und auch zu den Mitarbeitern gerade aus der Produktion der Richtige ist. Und ich hoffe, dass das so halt eben funktioniert.
Den Sie ausgesucht haben, das ist Uwe Rompel, der genau. War bislang Verhandlungsführer in den Beratungen genau. Mit Betriebsrat und Gewerkschaft. Nimmt das nicht gleichzeitig schon eine Entscheidung vorweg, dass man weiß, okay, da gibt es keinen Plan B mehr, sondern das wird das Aus für das Werk bedeuten?
Na gut, die Firmenleitung in Tokio hat ja entschieden, dass es so ist. Also auch der Sache muss man sich stellen, dass die Verhandlungen jetzt mit den Arbeitnehmervertretern und den Gewerkschaften stattfinden, ist ein ganz normaler Prozess in der Mitbestimmung. Aber der dreht sich um tatsächlich diese Schließung dieses Standortes. Und das ist erstmal Fakt.
Wenn man auf Augsburg schaut als Wirtschaftsstandort, der ist von vielen Schließungen aktuell betroffen. Also im November hat ein LED-Hersteller seine Produktion aufgegeben. Vor Jahren bei Weltbild 2014 ging das Insolvenz, da ging die Logistik von Augsburg nach Tschechien. Jetzt haben wir es gerade gehört, das Aus für den A380. Mhm. Es gibt eine Tochterfirma von Airbus, da stand auch vorher schon fest, dass 500 Leiharbeiter Jobs wegfallen werden. Was hat denn Augsburg als Wirtschaftsstandort falsch gemacht?
Ich glaube nicht, dass man das so einfach sagen kann. Also erstens mal ist Augsburg ein Wirtschaftsstandort, und das konnte ich die 5 Jahre, wo ich jetzt dort gearbeitet habe, der sehr stark partnerschaftlich arbeitet. Das sind die Gremien, die Kammern, der Arbeitgeberverband, aber auch der Oberbürgermeister und die Bürgermeisterin, die für Wirtschaftsfragen sind, sehr unterstützend. Es ist halt einfach so. Ich glaube, man hat manchmal gute Zeiten, man hat weniger gute Zeiten, und in Augsburg ist es halt so, die Nähe zu München ist einmal eine Abgrenzung, aber auch eine Ergänzung. Ich glaube, dass es weniger an dem Standort hängt als an der Globalisierung und auch an der Veränderung in vielen Entscheidungen und an der Geschwindigkeit der Entscheidung.
Aber was geben Sie jetzt den 1800 Mitarbeitern mit, die natürlich um ihre Jobs bangen, und Fachkräftemangel, wir hören permanent davon, aber da sind viele wahrscheinlich auch in einem Alter, wo es schwierig wird, neue Jobs zu finden.
Also wir haben das gleich von Anfang an gemacht. Also nachdem wir Ende Oktober die Nachricht überbracht haben, haben wir eigentlich, insbesondere auch ich persönlich, und das habe ich mit Uwe dann auch zusammen gemacht, erstmal uns so gekümmert, was gibt es denn für Alternativen? Und man muss die Belegschaft ein bisschen einteilen. Wir haben natürlich auf der einen Seite Mitarbeiter, die sehr nah an ihrem beruflichen Ende sind. Das ist eine Gruppe. Die zweite Gruppe sind die ganz jungen und dann dazwischen. Und das dazwischen ist wahrscheinlich die größte Gruppe. Und ich war doch sehr überrascht, wie viel Nachfrage kam von renommierten Unternehmen, vom Mittelstand, von kleinen Unternehmern, die aufgrund des Fachkräftemangels sagen, wir können uns da arrangieren, bitte berücksichtigt uns. Und die Stadt Augsburg, um das auch zu sagen, ist, man lernt ja, man kann jammern, aber man kann auch aus so einer Situation Lehren ziehen, hat gleich so einen runden Tisch, das ist ein beliebtes Mittel, in das Leben gerufen. Wir haben gleich mit der Bundesagentur für Arbeit zusammengearbeitet und tun das immer noch und versuchen über Jobbörsen die Leute auch frühzeitig denen diese Perspektive zu geben. Und das habe ich permanent kommuniziert.
Sie gelten als Spitzenmanagerin. Als Sie gesagt haben, ja, ich bin bereit für neue Aufgaben, lagen wahrscheinlich sämtliche Angebote gleich auf dem Tisch, oder wie läuft das?
Nein, das ist vielleicht der Wunschgedanke oder wird auch vielleicht so erzählt, ist es aber nicht. Nee, ich glaube, also ich bin jemand, der sich immer um mein eigenes Glück kümmert. Also ich warte nicht darauf, dass sich jemand um mich gekümmert hat. Und deswegen sage ich, wenn man so eine Spitzenposition hat, muss man immer auf alles vorbereitet sein.
Aber Sie verlassen das Unternehmen als Werksleiterin von Fujitsu in Augsburg Ende März. Ja. Vermutlich lassen Sie noch nicht raus, wo es hingeht. Oder was kann ich aus Ihnen rauspressen?
Nichts. Weil ich versprochen habe, es nicht zu sagen. Es wird nächste Woche wahrscheinlich kommuniziert. Aber ich bleibe ganz sicher in der Technik und werde noch ein bisschen mehr Technik, als ich das bisher gemacht habe.
Noch ein bisschen mehr Technik. Sie stehen ja für viele innovative Bereiche. Beispielsweise diese Schlagworte, die man immer wieder hört. Industrie 4.0 oder Internet der Dinge. Inwiefern kann denn eine Region in solchen Bereichen, wo man eigentlich sagt, da spielt Region keine Rolle mehr, inwiefern kann eine Region da noch punkten?
Meinen Sie als Region mehr?
Ja, wir haben jetzt gerade über den Wirtschaftsstandort Augsburg beispielsweise gesprochen. Also gibt es dort, muss man sich vielleicht auch anders aufstellen? Sie sind da ja drin und sind gut vernetzt. Ja. Wie können Unternehmen sich für die Zukunft fit machen?
Das ist in der Tat wahrscheinlich wirklich die schwierigste Herausforderung, zu sagen, welche Veränderung kann ich und will ich auch verkraften. Und ich finde, es ist immer eine gute Leitlinie zu sagen, was wollen meine Kunden, womit verdiene ich mein Geld, womit will ich in Zukunft mein Geld verdienen und wo kann mich zum Beispiel Digitalisierung unterstützen. Und das nicht jetzt als Hype-Thema oder zum Selbstzweck zu machen. Der Mensch ist sehr schwerfällig und nicht wirklich gewillt, sich massiv zu verändern. Also muss ich anpacken und zu sagen, ich muss eine interne Veränderungsprozess starten, aber natürlich extern genauso.
Bewusstseinsveränderung.
Genau. Und ich finde, dass ihr gerade Deutschland und vielleicht Süddeutschland mit Baden-Württemberg und Bayern sehr massiv natürlich in der Metall- und in der Automobiltechnik vernetzt. Gerade beim Thema Internet der Dinge und der Weiterentwicklung der industriellen Prozesse, die ja immer da waren. Jetzt ist es halt die Digitalisierung, wo Daten von Maschinen eben auch ausgelesen werden können und verwendet werden können, sich hervorragend eignet, diese neuen Dinge umzusetzen.
Aber wo so große Unternehmen vielleicht auch eher diesen Trend verfolgen, wieder ins eigene Land zurückzugehen, ist dann in Deutschland der Mittelstand gefragt? Wer ist gefragt?
Der Mittelstand ist die tragende Säule. Das war schon immer so und ich glaube, das ist eines der absoluten Kriterien, die uns unterscheiden. Also gerade in Asien habe ich gemerkt, wie sehr man uns beneidet. Es gibt auch dort Länder, die so eine Art Mittelstandsstruktur aufbauen. Also der Mittelstand, und man braucht immer eine große tragende Säule. Man sieht das jetzt, ob jetzt am Beispiel von Fujitsu oder anderen großen Unternehmen, das ist sehr volatil. Es ist sehr global abhängig, es ist von verschiedensten Formen abhängig und das ist beim Mittelstand, glaube ich, einfach ein bisschen mehr beherrschbar.
Kann der Mittelstand denn gerade bei der Digitalisierung mithalten? Denn das sind so viele Innovationen, die natürlich auch Geld kosten, die neue Strukturen verlangen.
Also ich glaube, was ich ganz massiv mit der Digitalisierung kulturell in Unternehmen ändern muss, ist, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss alles selbst machen und alles selbst wissen. Sondern wir haben gerade auch in meiner letzten Arbeit oder auch generell in den Gesprächen festgestellt, dass Partnern mit dem, der schon was kann, viel wichtiger wird. Also man öffnet sich. Wenn man sich öffnet auf der Daten- oder IT-Seite, ist gleich Sicherheit natürlich auch ein Thema. Das heißt, es wird sehr darum gehen, eine Balance zu finden, das Wissen, was schon da ist, auch für den Mittelstand zugänglich zu machen. Und ihm auch zu helfen, zu sagen, du musst nicht alles von Anfang an können, aber du musst dir klar sein, wo willst du hin und wer kann dich dabei unterstützen.
Als IT-Managerin beraten Sie Landes- als auch Bundespolitiker. Können Sie mal ein Beispiel nennen aus der Digitalisierung, wo Sie auch etwas umsetzen konnten?
Zum einen haben wir sehr stark versucht, insbesondere nachdem wir gemerkt haben, das wird schwierig mit der Wettbewerbsfähigkeit in der Produktion, sehr stark das Thema Factory-Prozesse, also die Kombination zum Beispiel von neuen Dingen wie den Robotern, die halt irgendwie zu verbinden und auch zu sagen, das kann man nur, indem man ausprobiert, also indem man einfach ein Feld gibt. Und dazu braucht man Kollegen von anderen Firmen. In meinem war es das Glück, Till Reuter von KUKA zu haben, wo wir Sachen ausprobiert haben und wo wir gezeigt haben, dass wir, obwohl wir sonst also keinen Vertrag und nichts gemacht haben, den Mitarbeitern die Gelegenheit gegeben haben, so eine Roboteranwendung für eine Produktionsstraße auszuprobieren.
Sie sind schon einen Schritt weiter. Erstmal die Beratungen der Landes- und Bundespolitiker. Wie lief denn das? Wie aufgeschlossen waren die?
Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt drauf an, wer das gewesen ist. Aber wir haben zum Beispiel, also die Beratung geht auch damit zu sagen, wir müssen uns öffnen. Also wir brauchen auch eure Unterstützung. Ihr müsst euch genauso öffnen. Ihr müsst euch anschauen, was passiert, was auch mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland passiert, wie die Globalisierung zuschlägt. Also ich habe viele eingeladen. Ich habe gesagt, kommt und wenn man sich das anschaut, hat man natürlich einen ganz anderen Bezug dazu. So.
Hauptargument ist aber natürlich immer, ja, Arbeitsplätze fallen dann weg. Inwiefern lassen sich da auch neue Arbeitsfelder finden?
Das ist ja der Lauf der Zeit. Also wir haben ja eben schon kurz über den Fachkräftemangel gesprochen. Der ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr. Wir haben eine Babyboomer-Generation, die in den nächsten 10 bis 15 Jahren spätestens in Pension gehen wird oder Rente. Und dementsprechend müssen ein paar Jobs einfach ersetzt werden, weil man de facto nicht genügend Arbeitskräfte hat. Und es gibt auch eine Reihe von Jobs, die sind so todeslangweilig, die muss nicht nicht unbedingt ein Mensch machen. Und ich finde, da muss man auch letzten Endes ansetzen. Und was ich begonnen habe und noch lange nicht fertig bin in der Beratung ist, dass die Arbeitsbedingungen, die ja teilweise bei uns aus langer Zeit zurück entsprechend angepasst werden müssen, um Digitalisierung auch in Mitbestimmung, in Arbeitsrecht, in Gestaltungsmöglichkeiten einzubeziehen.
Wie kann das aussehen? Wie können Sie mal einen Prozess, auch so einen Beratungsprozess als Beispiel rausnehmen?
Also es gibt keinen einen Beratungsprozess, weil das ja immer
Gesamtpaket
ist. Es sind ja immer so Gelegenheiten, ne? Und die Gelegenheiten ergeben sich manchmal geplant und ungeplant. Also ich denke, dass man als Wirtschaftsvertreter auch einfach in der Öffentlichkeit dazu Stellung nehmen muss. Was einem fehlt, aber was man auch gut findet. Also finde ich, man kann nicht mehr meckern. Und das tue ich halt bei jeder Gelegenheit, indem ich viele Veranstaltungen gegangen bin, auch überparteilich versucht habe rauszufinden, wer hat denn welche Position, wo fehlt es vielleicht auch, und auch zu erklären. Weil nicht jeder weiß alles und da auch mit zu unterstützen. Was ich ganz massiv, das ist ein zweites großes Anliegen, ist eben dann auch das Thema Digitalisierung und IT-Technik ist nicht nur Männersache, sondern auch zu zeigen, dass man, obwohl ich jetzt keine Ingenieurin bin, IT sehr wohl mit als Frau auch tatsächlich auch leben kann.
Dafür stehen Sie ganz besonders auch für die Veränderungen dieser Rollenmuster. Aber nochmal kurz zurück zu dem Thema Veränderungsprozesse. Und es wird ja so oft gesagt, ja, Deutschland steht in der Digitalisierung so weit hinten dran. Aber gibt es vielleicht ein Beispiel, wo Sie sagen können, nee, da sind wir sogar sehr weit vorne, darauf könnten wir stolz sein?
Also ich denke, das stimmt nicht. Es ist also so, zumindest nicht so ganz krass. Wir sind durch unsere ganz große Erfahrung über fast ein Jahrhundert in der Produktionstechnik von Maschinenbau, von Autos, von anderen Dingen in der Produktionstechnik führend. Das heißt, wenn wir die Digitalisierung dort mit als weitere Produktivitätshebel, aber auch als Technologiehebel einsetzen, glaube ich, dass wir da tatsächlich, niemand anders kann uns da was vormachen. Wir haben ja auch eine sehr große Gemischung in der Wirtschaft, nicht nur Dienstleistungen, sondern auch produzieren. Und ich glaube, das produzierende Gewerbe wird nochmal eine große Rolle in der Richtung spielen. Das zweite Thema ist, dass wir letzten Endes in der künstlichen Intelligenz, glaube ich, sehr viele kleinere Firmen haben mit, ich kenne ein paar persönlich, die auch im Silicon Valley waren und bewusst zurückgekommen sind. Und das macht mich eigentlich sehr froh. Ich glaube, dass teilweise auch die globale Politik uns ein bisschen hilft, dass doch Talente wieder den Weg zurückfinden. Und da tut sich schon einiges.
Sie haben sich als IT-Managerin auch einen Namen gemacht in Sachen Förderung von Frauen in digitalen Berufen. Inwiefern ist das Ihrer Meinung heutzutage dennoch nötig? Sollten wir nicht weiter sein?
Es wäre schön, aber man muss ja auch da realistisch sein. Wir sind nicht weiter. Also wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, wenn ich mir jetzt die Generation angucke, so von 25 aufwärts, da tut sich viel mehr, da gibt es viel mehr Programmierer, es gibt viel mehr Leute, die sich mit künstlicher Intelligenz, Frauen beschäftigen, die forschen, die gründen, das ist alles ein guter Trend. Aber davor, bis zu mir, ist eine große Lücke. Und ehrlich gesagt habe ich das auch selbst an mir erlebt, dass ich mir einfach damit zufrieden gegeben habe, dass ich in einem männlichen Umfeld arbeite. Es hat lange gedauert, bis ich mich dafür auch dann richtig engagiert habe.
Wann ist bei Ihnen das Bewusstsein denn entstanden? Gab es da vielleicht so kritische Situationen, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich etwas ändern?
Also ich habe gemerkt, wie man mir gegenüber aufgetreten ist und so quasi entweder bedauernd oder erklärend oder hilfegebend mir die Technik erklären wollte. Und ich gedacht, meine Güte, das hab ich doch nicht nötig und haben wir auch nicht nötig. Und denke, dass es also mein Ansinnen ist ja nicht nur die Frauen zu fördern, sondern auch den Männern das Bewusstsein zu geben, dass diverse Umfelde einfach gut sind. Glaube ich, bei mir ist die Erkenntnis viel mehr über die Internationalisierung gereift. Also ich gemerkt habe, dass viele Nationen verschiedene besser zusammenarbeiten können, als wenn alles so homogen ist. Und das versuche ich jetzt auch zu übertragen, indem es einfach schöner wäre, wenn es viel mehr gemischtere Teams gäbe.
Ja, muss nicht darauf auch der Fokus langfristig liegen? Denn gerade wir sprechen permanent natürlich auch über den Fachkräftemangel. Es wird darum gehen, überhaupt gute Leute zu finden, egal welchen Geschlecht.
Ja, tatsächlich. Und ich denke, dass man kann nicht 50% der Bevölkerung ausschließen aus allem. Also das gilt genauso umgekehrt in traditionellen Frauenberufen. Finde ich, muss man auch Männern das attraktiv machen. Aber es ist gerade, wenn wir sagen, Digitalisierung ist das Thema der Zukunft, muss jetzt dafür gesorgt werden, dass insbesondere in der Programmierung Diversität ist. Weil sonst passiert das Gleiche, was im Analogen ist. Dann werden Vorurteile, die analog sind, einfach in die Software einprogrammiert, haben wir nichts gewonnen. Also muss man eigentlich bei der analogen Welt anfangen und sagen, wenn ich mehr Diversität ich habe, umso sicherer bin ich eigentlich, dass sich Dinge nicht wiederholen.
Sie sind natürlich auch ein Mensch mit großer Führungsverantwortung. Wenn man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und dann eben auch Entscheidungen treffen muss, auch schwierige Entscheidungen, haben Sie da Unterschiede zwischen den Geschlechtern ausmachen können?
Ja.
Inwiefern?
Ich glaube, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, tut man sich unendlich viel schwerer als Frau, weil man einfach viel zu sehr Dinge berücksichtigen, zu meint zu müssen, die vielleicht einfach eine Abwägungssache sind, weil man auf der einen Seite ja ein Unternehmen vertritt, das ist ja nicht mein Unternehmen. Ich muss ja auch sehen, dass bestimmte Dinge einfach im Gesamtkontext passen. Als ich mehr Erfahrung habe, habe ich das, glaube ich, etwas emotionsloser, hört sich jetzt ein bisschen brutal an, aber habe ich versucht, mich nicht zu sehr zu leiten zu lassen von der reinen Fakten- oder der reinen Emotionsseite, sondern man muss versuchen, einen Ausgleich zu finden. Und das finde ich eigentlich schön, wenn man mehr Erfahrung gewinnt, dass man dann da auch eben diese ausgleichenden Elemente viel mehr hinbekommt.
Sie arbeiten auch als Mentorin. Welche Werte sind Ihnen da ganz besonders wichtig?
Also Mut und Selbstvertrauen. Ich glaube, das ist der Schlüssel gerade für junge Leute, ob Frauen, Jungs oder Mädchen, ist egal, dass man die bestärkt und sagt, du kannst das und du versuchst einfach, lass dich von Rückschlägen nicht entmutigen. Sei mutig, sprich laut aus, auch wenn es manchmal unangenehm ist, aber sich in der Masse zu verstecken, war für mich nie eine Option.
Nach der Willkommenskultur hat sich Ernüchterung breit gemacht. Das ist vielfach zu lesen, Vera Schneevogt bei uns in SWR1 Leute. Sie sind engagiert in der Flüchtlingshilfe im Helferkreis Warngau bei sich zu Hause. Wie steht es da um die Ernüchterung? Jetzt kann ich noch gar nicht mehr sprechen.
Naja, wir haben auch unsere Höhen und Tiefen natürlich. Die Anfangseuphorie und diese Willkommenskultur kann ich bestätigen. Also ich glaube, dass es schon so war, dass man sich besonnen hat, dass die Menschen, die da kommen, nicht wirklich freiwillig kommen, gerade die aus den Kriegsgebieten. Und da wir ja mit Syrien am meisten Kontakt haben, habe ich dadurch eine Menge gelernt. Aber der Helferkreis hat sich sehr schnell aus vielen Freiwilligen formiert. Und wurde auch ganz gut unterstützt vom Bürgermeister und vom Gemeinderat vor Ort.
Ist der Helferkreis noch so groß wie 2015?
Nein, natürlich nicht. Also das liegt auch daran, dass zum Teil natürlich mittlerweile viele Flüchtlinge ein eigenes Leben führen, teilweise nicht mehr da sind, der Bedarf an Deutschkursen viel geringer geworden ist, weil sie einfach weitergekommen sind in den drei Jahren. Aber es sind nur noch, glaube ich, die ganz Harten dabei geblieben und versuchen aber auch, das wirklich am Leben zu erhalten.
Aber man stößt ja nach einer Weile dann auch auf die großen Probleme, sozialer Wohnungsbau, Integration an Schulen, an Arbeitsplätzen, Sachleistungen und Bargeld. Wie sind Sie damit umgegangen? Was waren für Sie die großen Herausforderungen?
Also die großen Herausforderungen waren erstmal, dass wir uns natürlich in diesem Sozialsystem überhaupt nicht auskennen, weil wir das ja selbst nicht in Anspruch nehmen und plötzlich die gesamte Bürokratie Deutschlands auf einen einschlägt und was man alles beantragen muss. Und ich war schockiert, dass ich selbst Schwierigkeiten hatte, die Texte zu verstehen und wie soll das jemand, der überhaupt kein Deutsch kann, tatsächlich machen. Also die Bürokratie und dieser Apparat dahinter hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Vielleicht, weil ich mich einfach auch nie damit beschäftigt habe. Die Herausforderung ist dann natürlich, in der Balance zu finden, zu sagen, es ist gut, dass, und das habe ich den Jungs auch oft erklärt und mein Mann genauso, warum, und das haben sie immer gefragt, warum macht Deutschland das? Warum geben die uns einfach Geld? Und warum sind die so? Dann habe ich das, also haben wir das versucht zu erklären und gesagt, aber es lebt auch von der Solidargemeinschaft. Das heißt, was ihr heute kriegt, könnt ihr irgendwann wieder zurückgeben. Und das, glaube ich, war so eine der herausragenden Dinge, dass wir gesagt haben, wir müssen die Flüchtlinge dahin bringen, dass sie das auch selbst machen können.
War das auch Ihre Hauptmotivation? Sie haben zwei junge Syrer aufgenommen. Mhm. Wie ist der Entscheidungsprozess gelaufen, zu sagen, ja, wir machen das jetzt?
Also das hat sich eigentlich ergeben. Und Ahmed, der Jüngere, sagt immer, Allah hat ihn zu uns geführt. Also das ist so seine einfach. Und es war vielleicht auch ein bisschen so, weil er war der einzige minderjährige Flüchtling, der jetzt unbegleitet dabei war mit seinem Bruder. Das sind beides Brüder. Und Menschlichkeit, glaube ich, und dass ich gesehen habe, die brauchen einfach Unterstützung. Und wie auch mein Mann hat dann gesagt, der viel skeptischer war als ich bin ja sehr viel international unterwegs und weiß, wie das ist, wenn man irgendwo ist und hat niemanden, der hilft, hat gesagt, ich möchte mir das selbst angucken, ich möchte mein eigenes Bild und nicht nur aus den Medien und nicht nur aus dem, was gesagt wird. So, das war die eine Thematik. Und was dann im Laufe des Prozesses, als wir dann gemerkt haben, wir wollen uns auch lieber um die beiden exklusiv kümmern, weil wir gedacht haben, mit einer Integration und einer Heranführung ist es einfacher, wenn man einen sehr starken Bezug zueinander aufbaut, hat sich das einfach ergeben. Wir haben selbst keine Kinder, haben schon mal unseren Neffen für eine Zeit lang gehabt, das war ein gutes Trainingscamp und haben jetzt dann wieder zwei pubertierende Jungs gehabt oder jetzt der eine ist gerade mittendrin. Und dann auch das Erlebnis, was wir aus der eigenen Familie, also nicht aus meiner Familie, aber der meines Mannes, weil meine Schwiegermutter auch ein Flüchtling war aus Polen nach dem Zweiten Weltkrieg, und sich bei der Gelegenheit plötzlich die Familiengeschichte wieder aufgetan hat und sie uns auch sehr geholfen hat, zu verstehen, wie man sich fühlt.
Ja, da gab es ein Verständnis wahrscheinlich auf beiden Seiten. Ja. Und das ist vermutlich für die jungen Syrer auch so wichtig zu merken, auch hier gibt es Flüchtlinge aus anderen Ländern, welche Erlebnisse die hatten. Ja. Wie war das, als Sie die zwei das erste Mal dann gesehen haben? Wie lief diese Begegnung ab?
Also wir haben eigentlich nur den Jüngeren gesehen, der ganz aufgeweckt und der Extrovertiertere ist von beiden. Und ich wusste gar nicht erst, dass er noch einen Bruder hat, weil der immer in seinem Zimmer war. Dann hat der gesagt, ich habe aber auch noch einen Bruder. Und dann war der erkältet, der Kleinere. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich bringe euch jetzt morgen mal einfach ein paar Schnupfensachen und Husten. Und so ist der Kontakt zustande gekommen. Und dann haben wir gesagt, ach, wir laden ihn mal ein. Und so hat sich das dann ergeben. Aber der Kontaktmacher war definitiv Ahmed.
Sie haben zwei junge Syrer bei sich aufgenommen, Mohammed und Ahmed. Und Sie haben gerade kurz im Gespräch geschildert, bei den Flüchtlingsunterkünften. Das sind sehr krasse Bilder, die Sie beschrieben haben, wer dort als erstes aufgetaucht ist. Vielleicht wollen Sie es den SWR1-Hörern gerade mal mitteilen.
Nachdem das ja ganz viele Leute waren und die gerade sehr stark auch über die österreichisch-bayerische Grenze eingewandert sind, sind natürlich auch viele dort geblieben. Und wir waren eigentlich erschrocken als Helferkreis, als dann die Jungs, meistens Jungs, zu uns gekommen sind, dass die Zeugen Jehovas, Mobilfunkanbieter und Drogenhändler und teilweise auch anderes kriminelle Klientel die ersten waren, die da waren, um zu akquirieren.
Ja, und da wird eine Kriminalität schon gefördert.
Also zumindest ergibt es ein falsches Bild. Und da haben wir auch gleich angesetzt, dass wir die Unterkunft verschlossen haben, dass keiner Unbefugter rein kann, dass wir versucht haben aufzuklären und dann auch ein regelmäßiges Treffen, zum Beispiel so ein Asylcafé gemacht haben, wo wir Kuchen gebacken haben und teilweise auch Veranstaltungen mit den Flüchtlingen zusammen gemacht haben, um sie mehr in das Dorf, ich lebe ja in einem Dorf, zu integrieren und zu sagen, natürlich ist das Bild hier auch nicht einseitig.
Wie haben Sie es dann geschafft, eine Normalität in den Alltag zu bringen? Was machen die Jungs jetzt? Die sind in einem Alter, zur Schule zu gehen, aber auch vielleicht eine Ausbildung schon zu starten.
Also das hilft natürlich enorm. Also das heißt, je mehr das Leben normal wird, umso leichter wird es dann. Der Ahmed ist jetzt in der 9. Klasse, ist in der Mittelschule und macht den Zweig, die M-Klasse heißt es bei uns, die zum 10. Schuljahr hingeht, ist super gut in der Schule, ist sehr fleißig und liebt die Schule. Die Schule gibt ihm eine Regelmäßigkeit, gibt ihm einen Rhythmus. Mohammed ist im zweiten Ausbildungsjahr zum großen Außenhandelskaufmann, wird jetzt, weil er so gut ist in der Schule, auf 2,5 Jahre verkürzen statt 3 Jahre und Ende des Jahres mit der Prüfung beginnen. Und auch da Integration in einem deutschsprachigen Umfeld, das hat man bei ihm, bei dem Älteren massiv gemerkt, nachdem er aus der Berufsschule, wo eine Integrationsklasse war, in ein oberbayerisches Unternehmen mit Handwerkern, die ich kaum verstehen kann, zu tun hat, dass eine gewisse Normalität und auch eine Dazugehörigkeit entstanden ist.
Auf welche Schwierigkeiten sind Sie dennoch gestoßen? Es wird häufig darüber berichtet und das ist ja auch so, dass in arabischen Ländern einfach ein anderes kulturelles Verständnis über Frauen herrscht. Wie gehen die zwei damit um?
Naja, sie sind natürlich geprägt worden durch ihre Kultur und das bei uns ja ist ein etwas anderes Rollenbild, dass jemand wie ich, der in der Verantwortung ist und der sich auch für Frauen engagiert, das war ihnen erstmal sehr suspekt. Also, aber es liegt im Wesentlichen daran, dass sie gar nichts darüber wissen. Wie sie übrigens überhaupt nichts über das Christentum wussten, wie sie nichts über Deutschland wussten, gar nichts. Das heißt, man fängt langsam an und versucht am besten über den Alltag und dann die Fragen, die kommen. Und das erste Jahr war wahrscheinlich Loch-Bauch-Frage-Mechanismus angesagt. Immer wieder Fragen, Fragen, Fragen. Und jetzt ist es so, dass ich sie zum Beispiel letztens mitgenommen habe im Dezember auf die Verleihung des Digital Female Leader Awards, um ihnen zu zeigen, was Frauen bei uns machen. Und das war ein echter Eye-Opener, besonders für den Älteren, der dann gesagt hat, boah, was für tolle Sachen gibt es. Und ich glaube, über diese Beispielhaftigkeit kann man das letzten Endes differenzieren. Und da ergibt sich eine neue Perspektive, die eher überraschend für die Jungs war.
Ja, das sind vermutlich ganz viele neue Perspektiven, die sich ihnen erschließen. Und dennoch wird auch eine Zerrissenheit da sein, einmal auch vielleicht eine Sehnsucht, zurück in die Heimat zu gehen. Wie ist es da, der Kontakt zur Familie, wie halten Sie den aufrecht?
Also Heimweh ist, glaube ich, immer da und in unterschiedlichen Ausprägungen. Insbesondere, wenn wir große Familienfeste haben bei uns, an denen die komplett teilnehmen und auch das Genießen kommt, glaube ich, diese Sehnsucht nach der eigenen Familie hoch. Der Kontakt ist natürlich heute über Internet und WhatsApp und über Text- und Sprachnachrichten gut da. Ich versuche auch jeden Tag eine Nachricht auszutauschen, um zu sagen, wie geht's mir und den Kontakt auch zu halten. Das klappt auch erstaunlich gut. Aber wir müssen ein bisschen dahinter bleiben, das abzuwägen und zu sagen, auf der einen Seite wollen wir, dass ihr den Kontakt haltet, aber ihr habt auch ein anderes Leben. Also ihr müsst ein bisschen auch schauen, dass ihr auf euch achtet und könnt nicht noch ein Teil der Familie in Syrien sein, wie es wird, wenn ihr vor Ort wärt.
Ja, und Sie selbst, Sie sind im Westerwald geboren, sind dann in der Pfalz aufgewachsen und Sie haben Ihren Großvater mal als Role Model bezeichnet. Inwiefern?
Ich hatte leider nur einen Großvater, väterlicherseits, und der war schon 65, als ich geboren wurde. Und war für mich einfach jemand, der immer da war, weil der natürlich schon pensioniert war und der mich immer ermutigt hat, dass man auch als Mädchen alles kann. Also andersrum, er hat mich noch nicht mal spüren lassen, dass ich irgendwie ein Mädchen bin, sondern der hat mich unterstützt. Ich war immer schon recht vorlaut und dabei, wenn es um Ungerechtigkeiten ging. Mein Großvater war ein sehr gläubiger, katholisch erzogener Mensch, hat zwei Weltkriege miterlebt, war sehr schwer krank, hat dann ein kleines Unternehmen aufgebaut mit meiner Großmutter und hat mir irgendwie so gezeigt, dass es immer weitergeht und mich auch immer ermutigt. Und das fand ich toll. Also rückblickend finde ich das noch viel toller, weil das ja nicht so selbstverständlich ist.
Ja, die Prägung ist dann natürlich einfach da. Wenn Sie jetzt auf Ihre Biografie gucken, auf Ihren Weg, und Sie leben einfach ein anderes Rollenmodell, auch Ihr Mann ist jetzt zu Hause, inwiefern hat das Anteil daran, diese Erziehung dann oder diese Prägung?
Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, wie Großväter und Väter zu einem stehen, gerade in der Zeit, wenn man jung ist und wenn man anfängt, so die Pläne zu schmieden, dass man da Rückhalt bekommt. Das habe ich sowohl von meiner Mutter, aber auch ganz massiv von meinem Vater bekommen und hatte dementsprechend vielleicht auch immer schon ein sehr viel ausgewogeneres Verhältnis zu Männern. Bei meinem Mann ist es so, dass er 12 Jahre bei der Bundeswehr war, also in einem sehr männlichen Umfeld, dann aus dem Finanzbereich und dann eine Zeit lang selbstständig war. Und wir haben dann gemerkt, insbesondere als dann die Jungs da waren, wir haben alle 4 Eltern, die auch mehr Aufmerksamkeit und gegebenenfalls Unterstützung brauchen, dass es irgendwie nicht geht. Wir können nicht beide gleich an der Karriere arbeiten, sondern jeder macht jetzt das, was er am besten kann. Mein Mann ist bei weitem der bessere Familienmanager als ich. Und das hat mir irgendwie auch gezeigt, dass es geht.
Inwiefern erlebt Ihr Mann denn Vorbehalte gegenüber seiner Rolle?
Sehr viele natürlich. Also die Leute fragen immer, und was machen Sie jetzt genau? Und wenn wir haben uns auf das Wort Familienmanager geeinigt, das klingt so cool. Aber er ist da ziemlich cool. Also er sucht sich dann auch Gleichgesinnte. Wir haben das letztes Jahr bei einem Geburtstag festgestellt, dass da 3 Männer waren, die alle Frauen haben, die in leitender Position sind. Und die fanden das ganz toll, dass sie sich gefunden hatten. Aber er ist da sehr selbstbewusst. Und ich glaube, das muss man auch sein. Und letzten Endes ist es doch lächerlich, sich darüber Gedanken zu machen. Es ist bei uns nun mal halt so. Und vielleicht in anderen Familien ist es andersrum. Aber er versucht da auch sehr stark, das zu thematisieren, auch diese Unterstützung darzulegen. Das hilft mir sehr.
Ja, aber diese Vorbehalte auch zu brechen, das ist sicherlich ein Problem. Inwiefern ist es denn schwierig für die 2 jungen Syrer, die bei Ihnen leben, auch das anzuerkennen?
Na, sie fragen immer, warum arbeitest du nichts, Thomas? Und er sagt, ich arbeite auch was. Also das ist das Rollenverständnis, ist, glaube ich, das war schon ziemlich krass für die beiden. Dann von ihrer traditionellen Kultur und Familienstruktur in unsere zu kommen. Aber auch das ist ja interessant für die zu sehen, dass das auch funktionieren kann.
Ja, weil eine Macho-Kultur wird natürlich sehr häufig in arabischen Ländern geprägt und auch ganz bewusst gefördert und unterstützt. Inwiefern treffen Sie jetzt auf diese Vorbehalte?
Naja, also ich habe nie den Eindruck gehabt, dass Sie mir gegenüber Vorbehalte haben. Ich glaube, dass es meinem Mann etwas schwieriger war, zu erklären, warum ein Rollenmodell auch so funktionieren kann und warum wir das auch so gewählt haben und dass Sie ja letzten Endes davon auch sehr profitieren, dass wir das so gewählt haben. Ich selbst kann nicht sagen, dass ich da Vorbehalte habe. Es ist, glaube ich, eher so eine Neugier und ein Unverständnis. Und ich kann das ja beeinflussen. Ich kann sie ja mit reinziehen und ihnen das auch erklären. Ich versuche auch sehr transparent meine Entscheidungen, wie ich arbeite. Ahmed hat schon Praktikum gemacht, sie auch ein bisschen in diese Welt mit reinzuziehen. Und das finden sie natürlich dann auch auf der einen Seite ziemlich cool, wenn sie eine Pflegemutter haben, die im Radio ist. Also das fanden sie schon sehr interessant.
Sie sind gelernte Industriekauffrau und wurden dann Werkschefin des PC-Werks von Fujitsu in Augsburg. Wir wollten über Mentoring sprechen. Hatten Sie selbst einen Mentor?
Ich glaube, ich hatte mehrere Mentoren. Viele Chefs, die sehr früh in mir was gesehen haben, was ich vielleicht selbst gar nicht hätte so beschreiben können und die auch mich in Führungspositionen sehr früh, ich bin eine der jüngsten Führungskräfte im oberen Führungskreis bei Siemens dann später geworden und habe auch gemerkt, dass ich keine Angst hatte vor irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Was mir immer gefehlt hat, ist ein weiblicher Mentor. Das hat sich dann irgendwann Gott sei Dank ergeben, auch bei Siemens, dass ich eine Coach hatte. Ich wollte auch gerne eine Frau Frau Dorothee Echte, eine super Frau, die auch aus der Wirtschaft kam und mir da über wirklich schwierige Klippen geholfen hat. Und dann habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass man nicht alles, also ich neigte sehr früh immer dazu, alles mal alleine machen zu müssen und habe mir dann einfach geschworen, dass ich das anders machen möchte mit, wenn ich in dem Alter bin, in dem ich jetzt bin, um dann Wissen auch weiterzugeben oder auch einfach ansprechbar zu sein.
Und je größer und umfangreicher die Aufgaben werden, desto weniger kann man wahrscheinlich auch die Dinge nur alleine übernehmen.
Absolut.
Und wenn Sie jetzt heute selbst als Mentorin arbeiten, was sind Ihnen ganz besonders wichtige Werte, die Sie weitergeben?
Also wie gesagt, es gibt eigentlich nur das Limit, was man selbst im Kopf hat. Es ist wichtig, sich zu klar zu machen, was möchte ich und was möchte ich auch nicht. Und dann den Weg zu verfolgen und sich dann Hilfe zu holen, wenn man die braucht, oder auch einfach Selbstbewusstsein. Also Selbstbewusstsein und Zutrauen, nicht diese typisch weibliche Zurückhaltung, ach, bin ich jetzt die Richtige, kann ich das, sondern dieses, das ist leichter gesagt, rückblickend habe ich mir genauso schwer getan, aber über diesen Schatten zu springen und zu sagen, Mensch, warum mache ich mir jetzt eigentlich Gedanken, ich versuche es einfach. Das andere ist auch Fehlerkultur zu etablieren, zu sagen, es gibt Situationen, da ist es halt einfach so, da ist man, scheitert man und aus Fehlern lernt man und auch aus Krisen lernt man als Mensch, aber auch als Führungskraft am allermeisten, das auch zuzulassen und nicht Perfektionist zu sein.
Ja, können Sie mal so eine besondere Krisensituation für sich beschreiben, wo Sie gesagt haben, jetzt war es wirklich schwierig?
Also es gab zwei, insbesondere das erste war, als dann klar war bei Siemens, dass der Unternehmensbereich, in dem ich gearbeitet habe, verkauft werden soll, selbst zu merken, ich bin nicht mehr gewollt. Und dann aber zu entscheiden, will ich aktiv mitwirken oder auch nicht. Und das war sehr schwierig. Und es kam auch in der Zeit, wo die Compliance-Affäre dann kam. Also wo man dann einfach merkt,
der große Skandal.
Ja, so Werte verrücken. Also wo man einfach einen festen Stand braucht und den auch sich wieder erarbeiten muss, weil plötzlich Korrekturen notwendig sind. Das fand ich sehr, sehr schwierig.
Wie würden Sie Ihren Führungsstil bezeichnen?
Also Vertrauen, obwohl es danach etwas schwerer war, ist für mich sehr wichtig. Delegation, nicht alles wirklich selbst zu bestimmen, auch sich zurückzunehmen, den Leuten einen Freiraum zu geben, die auch verantwortlich zu machen und nicht einfach so eine Komfort zu haben. Ich bin jemand, glaube ich, der sehr stark integrativ und teamorientiert führt.
Jetzt wartet eine neue Aufgabe auf Sie ab 1. April. Mhm. Wie werden Sie sich darauf einstellen? Sie können es noch nicht sagen, weil Sie eben gesagt haben, die Pressemitteilung geht nächste Woche erst raus. Aber was wird für Sie die Vorbereitung sein?
Also erstmal zur Ruhe zu kommen und einen ganz bewussten Abschied von dem Leben jetzt bei Fujitsu zu machen und mich dann einfach frei zu machen, vor allen Dingen geistig und mental, um dann vorbehaltslos in eine neue Aufgabe reinzugehen. Und dazu brauche ich einfach Zeit, die ich jetzt dann habe bis Ende März und mir einfach auch nichts zu tun.
Dann herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für S1 Leute genommen haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Eins gehört.